Menti Salis.
Gemeinsam psychisch gesund.
So, hallo und herzlich willkommen bei Menti Salis. Gemeinsam psychisch gesund. Der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit. Ihr hört uns immer 14-tägig sonntags um 20 Uhr und heute für euch am Mikrofon ist Selina Meyer. Ich muss mich gleich mal entschuldigen für die nicht so gute Soundqualität. Leider funktioniert das Mikrofon nicht, deshalb muss ich hier mein Handy benutzen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr mich trotzdem gut versteht. Und heute hört ihr bei uns unser Forum, was wir zum Thema Frau, Leben, Freiheit und zur Revolution im Iran gemacht haben, Anfang Januar 2023. Ja, und das war ein sehr wichtiges Forum, weil es einfach dazu gedient hat, verschiedene Gruppen miteinander zu vernetzen. Es waren Menschen da, die ihre Wurzeln im Iran haben und in Deutschland leben, die berichtet haben über ihre Erfahrungen und Grußworte abgegeben haben. Und es wurde uns auch berichtet über die Geschichte vom Iran, die quasi zu den Protesten hingeführt haben. Und am Ende gab es noch eine schöne Diskussion mit den Menschen im Publikum. Ihr werdet den ersten Teil von dem Forum hören, das heißt die Grußworte und auch diesen geschichtlichen Abriss, weil wir die Diskussion aus Datenschutzgründen nicht aufgezeichnet haben. Und dazwischen werdet ihr verschiedene Songs hören, die auch teilweise zu den Protestsongs der iranischen Revolution geworden sind. Gleich nach meiner Anmoderation hört ihr das Lied Bereue. Das ist so das inoffizielle Protestlied des Irans von dem Künstler Shervin Haipur. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Forum und bis zum nächsten Mal bei Menti Salis.
Lieber Herr Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder, liebe Prorektorin Frau Hartmann, lieber Herr studentischer Prorektor Herr Herbst, liebe Studierende und liebe Mitarbeitende von unserer Universität, liebe Bürgerinnen hier auch aus Greifswald, kurzum, liebe Teilnehmende hier im Hörsaal der Frauenklinik, liebe Teilnehmende im digitalen Zoom-Raum, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten Forum im neuen Jahr 2023. Das Forum wird von der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit durchgeführt. Ich freue mich, dass Sie Ihren ersten Mittwoch des Jahres hier mit uns verbringen. Ganz besonders herzlich möchte ich begrüßen am heutigen Abend alle Menschen, die aus dem Iran kommen, stammen, die sich mit dem Iran verbunden fühlen. Der Abend trägt die Überschrift Frau, Leben, Freiheit, die erste feministische Revolution im Iran. Und ich bin sehr berührt, dass hier im Publikum circa 30 bis 40 Teilnehmende sind. Auch im digitalen Zoom-Raum sind um die 50 Personen. Und daher freue ich mich, dass wir diesen Abend gemeinsam gestalten. Zu Beginn möchte ich meinen herzlichen Dank für die Mitgestaltung des Abends vor allem euch geben, liebe Arezo, lieber Master im digitalen Zoom-Raum und natürlich auch liebes Team, Sarah, Selina und Florian. Ich stelle euch gleich auch nochmal vor. Ich war gerade schon sehr berührt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als wir die Ballade gehört haben. Das ist das bekannteste Lied der Proteste im Iran, quasi die inoffizielle Hymne der Bewegung, die wunderbare Ballade Baroye des iranischen Musikers Shervin Haipur aus dem Jahr 2022. Das Lied wurde am 28. September 2022 zunächst auf Instagram veröffentlicht. Es bedeutet dafür oder wegen. Und der Song ist aus Online-Kommentaren von Demonstrantinnen zusammengesetzt, in denen sie begründen, warum sie auf die Straße gehen. Für die Sehnsucht nach einem normalen Leben, für Tanzen auf den Straßen, für Küssen ohne Angst, für die verrosteten Köpfe lauten Teile des Songs. Der Text gipfelt in der Zeile für Frauen, Leben, Freiheit, die den bekannten Slogan der Protestbewegung zitiert, weshalb auch unser Abend heute unter diesem Motto steht. Ja, dass heute so viele Menschen hier sind und auch im digitalen Raum, das berührt mich sehr und das stimmt mich auch hoffnungsfroh und hoffnungsfroh und zuversichtlich. Warum? Sie alle wissen, seit Monaten demonstrieren die Menschen im Iran, insbesondere Frauen, für grundlegende Frauenrechte und gegen das Regime der Mullahs. Für Frauen, für das Leben und für die Freiheit wird im Land und auch weltweit gerufen und gesungen. Sie alle wissen, dass insbesondere der tragische Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini landesweite Proteste auslöste gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran. Amini starb am 16. September, also vor knapp 4 Monaten, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen eines angeblich nicht vorschriftsmäßig getragenen Kopftuches festgenommen wurde. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden beim gewaltsamen Vorgehen der Behörden gegen die Demonstrierenden bisher mindestens weit über 500 Menschen getötet, mindestens 18.000 verhaftet und erste Hinrichtungen vollstreckt und Hinrichtungsurteile verhängt. Mittlerweile geht es bei den Protesten um die Rechte aller Iranerinnen und insbesondere auch der ethnischen und religiösen Minderheiten. Die Protestierenden kämpfen für grundlegende Menschenrechte und repräsentieren einen Querschnitt durch die ganze Gesellschaft. Auf einer Solidaritätsveranstaltung im Berliner Ensemble in Berlin forderten im November vergangenen Jahres die Initiatorinnen Melika Furutan, Sarah Sandem und Yasmin Tabai: Wir müssen die Rufe der Menschen in Iran nach Freiheit und Gleichberechtigung verstärken, damit sie auch hier gehört werden. Das sprach mir und uns aus dem Herzen. Das Makroziel des heutigen Abends besteht daher auch darin, dass wir alle uns heute Abend gemeinsam diesen Rufen anschließen, dass wir uns solidarisch zeigen mit den Menschen, die auf der Straße ihr Leben riskieren und tragischerweise bereits verloren haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und wie es euch geht, aber ich bin doch immer wieder überrascht und auch bestürzt, wie wenig in den Medien über die Proteste bzw. die Revolution im Iran berichtet wird. Daher erscheint es uns extrem wichtig, heute Abend auf dieses Rufen aufmerksam zu machen und in den schnelllebigen Zeiten diese mutigen Frauen, die Menschen im Iran, nicht zu vergessen. Im ersten Block von diesem Abend werden wir nach 2 Grußworten. Daher zunächst Arezo, eine junge Frau, die bei uns Zahnmedizin studiert, kennenlernen und sie wird uns eindrucksvoll, sehr berührend und sehr erschütternd Zahlen, Fakten, Bilder und Videos mitbringen, welche die historischen Vorläufe zeigt, die bis zu den heutigen Protesten führen, angefangen 1979 mit der Islamischen Revolution. Und sie wird insbesondere von den Ereignissen der letzten 4 Monate berichten. Sie wird schließen mit Maßnahmen, die auch andere Länder schon initiiert haben. Im zweiten Block werden wir Erfahrungsberichte hören, die diese Geschehnisse noch spürbarer machen, wobei sich alle, die sich hier einbringen möchten, dann auch gerne mit zu Wort melden können. Abschließend, und das liegt uns auch besonders am Herzen, verfolgen wir im dritten Block das Ziel, auf die psychische Belastung aufmerksam zu machen, der hier in Deutschland lebenden Iranerinnen. Es sind circa 300.000 Menschen. Bereits seit langer Zeit suchen Menschen aus dem Iran ja hier in Deutschland Schutz. Viele durchleben natürlich gerade eine besonders schwere Zeit. Allein an unserer Universität studieren viele Studierende aus dem Iran. Die Geschehnisse und Aufstände im Iran bedeuten für viele, dass ihre Angehörigen und Freundinnen akut in Gefahr sind, getötet, gefangen genommen werden, gefoltert und vergewaltigt oder oft auch einfach spurlos verschwinden. Lassen Sie mich meine Einführung gerade zum Beginn eines neuen Jahres bitte hoffnungsfroh abschließen. Denn bei all dem Entsetzen, den Sorgen und der Trauer, welche ja nicht nur durch diese Krise im Iran derzeit ausgelöst wird, gibt es auch Anlass zur Hoffnung. Aus vielen Gesprächen, die wir jetzt auch schon im Vorhinein diesen Abends geführt haben, aber auch Berichten, die man lesen kann, wird deutlich, dass die Belastungen sich paaren mit einer Hoffnung. Nämlich der Hoffnung, dass diesmal die Proteste tatsächlich einen Regimewechsel hervorbringen können. Aus den Demonstrationen und Aufständen hat sich eine Revolution entwickelt. Die Bilder von Frauen, die sich in Isfahan, Gom und Zaidam ihre verhassten Schleier vom Kopf reißen, sind auch die Bilder des vergangenen Jahres 2022. Sie spiegeln Mut und Empörung wider, lassen aber auch Sehnsucht nach Glück und Freiheit spürbar werden. Diese Bilder und ja auch die Bilder von den ukrainischen Müttern beispielsweise, die weinend den eigenen Soldaten um den Hals fallen, nachdem sie ihr Dorf befreit und die russischen Truppen vertrieben haben, ergeben für die Zeitautoren Jörg Lau und Heinrich Weffing am Ende eines dunklen Jahres immerhin einen Schimmer der Hoffnung. Das Jahr der Freiheit haben sie entsprechend auch ihren Artikel betitelt, der am 22.12. in der Zeit publiziert wurde. Diesen Artikel kann ich sehr empfehlen. Er sprach mir aus dem Herzen. Und ich hoffe, dass auch heute Abend wir Hoffnung auf Freiheit aufschimmern lassen können. Sie sehen schon auf der Folie das Gedicht, was im Sitzungssaal der Vereinten Nationen hängt, des berühmten persischen Dichters Sadi geschrieben. Ich denke, Sie haben das, während ich sprach, möglicherweise auch gelesen. In diesem Sinne wünsche ich uns jetzt heute einen solidarischen Abend, in dem wir gemeinsam den Schmerz zum Klingen bringen, jedoch auch die Hoffnung auf Veränderung, Demokratie und Freiheit sich ausbreiten kann. Jetzt ist es mir eine große Freude, meinen langjährigen Freund und Kollegen, Professor Dr. Master Azli, herzlich zu begrüßen. Master ist uns heute aus Berlin zugeschaltet. Er ist Psychiater und Stressforscher. In seiner klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit widmet sich Master der Entstehung, Therapie und Prävention von affektiven Störungen. Zudem ist er Chefarzt der Fliedner Klinik und er ist Leiter der Arbeitsgruppe an der Charité auch zum Thema affektive Erkrankungen. Insbesondere hat sich Master in seiner Expertise als Psychiater und Stressforscher in den Krisen unserer Gesellschaft auch sehr verdient gemacht. In besonderem Maße übernimmt er Verantwortung und verfolgt die von mir eben schon soeben beschriebene Third Mission. Davon zeugen zahlreiche Projekte und Medienbeiträge. Heute Abend ist er jedoch auch bei uns, zumindest digital, weil er der Sohn einer iranischen Diplomatenfamilie ist. Master wurde in Köln geboren. 1977 zog die Familie dann nach Teheran, verließ den Iran jedoch gleich nach der Islamischen Revolution von 1979 wieder in Richtung Deutschland. Seine Migrationsgeschichte wird übrigens morgen in dem dann aktuellen Zeitmagazin nachzulesen sein. Ein, wie ich glaube, was mir Master bisher berichtet hat, sehr, sehr lesenswerter, toller Artikel, wo die Lebensgeschichten von vier Menschen aus dem Iran dargestellt werden. Der Titel lautet »Unter uns Iranern«. Lieber Master, ich freue mich nun auf dein Grußwort.
Ja, einen schönen guten Abend aus Berlin, liebe Eva Lotta, lieber Herr Oberbürgermeister Dr. Fassbinder. Ich freue mich sehr, dass ich aus Berlin zu dieser Konferenz beitragen kann. Die freundlichen Worte der Begrüßung waren jetzt fast schon ausführlicher als das, was ich vorhatte, hierzu jetzt erstmal zunächst an dieser Stelle zu sagen. Aber vielleicht doch so viel. Ich bin auch als Deutsch-Iraner sehr berührt davon, dass diese Konferenz in Greifswald stattfindet. Ich, Eva Lotta Brackermeier hat es gerade schon angedeutet. Ich habe selbst als Kind im Iran die Islamische Revolution erlebt. Ich war dort als noch Grundschüler, als die Revolution ausbrach. Ich war dort, als Khomeini ins Land gekommen ist und dieses dann den Anfang der Islamischen Republik darstellte, von denen sich heute die Menschen dort lossagen und befreien wollen. Wir selbst haben damals das Land, es wurde gerade schon angesprochen, fluchtartig auch verlassen. Diese Erlebnisse damals gehören sicherlich zu den prägendsten oder sind vielleicht überhaupt die prägendste Erfahrung für mein Leben bisher gewesen und haben sicherlich auch ihren Einfluss darin ausgeübt, dass ich mich heute mit emotionaler Gesundheit, mit Resilienz, mit Stress und mit den Stressfolgen beschäftige, die aus dem Zusammenleben von Menschen erwachsen können, aber auch mit der Frage, was wir tun können, um Belastungen vorzubeugen, um Wege zu finden, aber auch um aufmerksam zu werden auf diejenigen Menschen, die unserer Hilfe und Unterstützung für ihre psychische und emotionale Gesundheit bedürfen. Und dazu trägt dieser Abend ganz entscheidend bei. Übrigens will ich noch einen Kommentar zu dem Untertitel der heutigen Veranstaltung geben, die erste feministische Revolution im Iran. Eigentlich ist es ja die erste feministische Revolution auf der Welt, die es überhaupt gibt. Ich bin mir keines historischen Ereignisses bewusst, wo die so sehr von Frauen und von feministischer Energie getragen ist, als die Proteste jetzt, die jetzt im Iran stattfinden und die dann so viele andere auch folgen lassen und mit auch tragen. Es ist eine von Frauen getragene Bewegung, das ist das Bemerkenswerte daran. Es ist aber auch eine von der jungen Bevölkerung, von einer jungen säkularen Bevölkerung getragene Bewegung, die unserer gesamten oder intensiven Aufmerksamkeit bedarf. Auch dazu trägt dieser Abend bei. Die Aufmerksamkeit, die wir dieser Protestbewegung schenken, ob in den Medien, ob durch Veranstaltungen wie heute Abend, durch unsere Gespräche, die wir vielleicht auch zu Hause führen mit unseren Familien, tragen dazu bei, dass die Menschen sich ermutigt fühlen, die im Iran auf die Straße gehen. Wir können gar nicht viel anderes machen von hier aus. Wir können eher nicht hinfahren und dort helfen. Das, was wir können, ist den Menschen unsere Aufmerksamkeit schenken. Und dazu will ich appellieren, Aufmerksamkeit schenken kostet auch gar nichts. Es ist etwas, was wir frei vergeben und verschenken können und es bringt so viel. Alles das, was ich höre von Menschen im Iran, ist, dass sie von dieser Aufmerksamkeit leben und dort einen großen Teil ihrer Motivation herschöpfen. Also schenken wir ihnen das, was wir zu verschenken haben, nämlich Aufmerksamkeit, nämlich das Hingucken. Das bringt sehr viel und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass diese, wie ich finde, sehr wichtige Veranstaltung heute Abend stattfindet. Vielen Dank dafür nach Greifswald.
Ja, lieber Master, vielen Dank auch für dieses sehr schöne Grußwort. Ich finde es nochmal berührend, dass du auch festgestellt hast, dass es wirklich weltweit die erste feministische Revolution ist. Und das Schenken der Aufmerksamkeit, das wollen wir alle, die hier im Saal sind, aber auch im digitalen Raum. Ich freue mich auch, wenn du weiter bei uns bist und gerade in dem dritten Block dann sicher dich hier auch nochmal einbringst, wo es um konkrete Unterstützungsmöglichkeiten auch geht. Dann ist es mir jetzt auch eine große Freude, nämlich noch eine Wissenschaftlerin hier auch aus dem digitalen Raum kurz begrüßen zu dürfen, mit der ich auch jetzt schon seit Wochen in Kontakt bin. Ich glaube, wir haben Anfang Dezember ausführlich gezoomt und seitdem schreiben wir uns häufiger. Das ist nämlich Dr. Parisher Shamritzi, eine Mitarbeiterin von meiner lieben Kollegin Professor Dr. Cornelia Beetsch aus Erfurt. Pari arbeitet in Hamburg und Frau Beetsch ist wahrscheinlich den meisten, denke ich, ein Begriff, weil sie die COSMO-Studie verantwortet, also die Studie, die seit der Corona-Pandemie regelmäßig das Wohlbefinden und Einstellung und so weiter von der deutschen Bevölkerung monitoriert und da dann auch die Politik wunderbar berät. Und Pari möchte auch einige Worte an uns richten.
Guten Tag, vielen Dank. Also vor allen Dingen möchte ich mich bedanken dafür. Es hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass aus unserem ersten Gespräch im Dezember, das so ein bisschen vielleicht ein kleiner Anstoß war, dass heute so eine wundervolle Veranstaltung stattfindet. Ich glaube auch, das Wichtigste, und die Kollegen werden ja gleich auch noch über die politischen Hintergründe und so weiter berichten. Das Wichtigste von meiner Seite ist es, vielleicht noch mit auf den Weg zu geben, dass, was Sie, Frau Professor Brackmeier, auch gesagt haben, total wichtig ist, dass es auch wichtig ist, positiv zu framen Und zu sagen, diese ganze Revolution, die betrifft uns alle, die Menschen im Iran treten eben für Menschenrechte ein, die uns angehen, aber auch auf so vielen anderen Dimensionen sind sie so ein leuchtendes Beispiel für Mut und Opferbereitschaft. Und ja, wie der Kollege aus Berlin auch gerade schon gesagt hat, wir können eben helfen, wir können ihre Stimme sein. Wir können auch noch mehr machen, wir können Petitionen unterschreiben, Hilfsorganisationen unterstützen. Und was ich jedem auch einmal mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es wahnsinnig inspirierend ist und toll ist, mindestens einmal mit auf eine Demonstration zu gehen, die ja gerade so zahlreich stattfinden in Deutschland. So eine Revolution findet auf so vielen Ebenen statt, von Protestcamps bis zu Prominenten, die sich einsetzen. Aber das Feuer einzufangen, die so Motivation und Inspiration einzufangen und Ideen zu bekommen, wie wichtig das Ganze ist und wie wir helfen können, das fasst man unglaublich auf einer Demonstration. Und ich denke, am Sonntag sind nochmal bundesweit Kundgebungen zum Jahrestag des berühmten Flugzeugabsturzes bzw. Abschuss des, der Flugmaschine, hinter der das iranische Regime gesteckt hat. Ich weiß nicht, ob dazu gleich noch mehr berichtet wird. Vielleicht ist das die erste Gelegenheit für einige, ja, teilzunehmen. Genau, ich glaube, das würde sehr helfen. Das wollte ich noch einmal mit auf den Weg geben und mich vor allen Dingen bedanken.
Ja, ganz herzlichen Dank auch an ihn. Also es wird gleich darüber berichtet. Ich hoffe, Sie hören den Applaus auch hier bei uns im Raum. Und das war auch schon eine sehr schöne Überleitung, die wir dann im Block 3 auch nochmal aufnehmen, nämlich wenn es darum geht, was können wir tun, wie können wir uns einbringen. Bevor wir jetzt zu dem ersten Vortrag quasi kommen, wird Sarah noch kurz auf unser Pad aufmerksam machen, was sich bei den Foren sehr bewährt hat. Und jetzt möchte ich übergeben an meinen Mitarbeiter Florian Harder.
Brauche nämlich gar nicht viel sagen, sondern ich darf Ihnen und euch jetzt Arizu nochmal vorstellen, wurde vorhin ja schon genannt. Wir kennen uns ja schon seit 2-3 Jahren, glaube ich. Sie ist geschätzte Mitarbeiterin bei uns im Psychosozialen Zentrum für Asylsuchende als Sprach- und Kulturmittlerin und auch Studentin an der Uni Medizin. Und sie wird uns jetzt einen geschichtlichen Abriss mit Beginn der Islamischen Revolution oder auch schon ein Stück davor geben und dann eben mit dem Fokus auf die letzten Monate. Vielen Dank, dass du hier bist und uns damit reinnimmst.
Hallo zusammen, ich bin die Arizu und ich freue mich, dass ich heute Abend hier vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Infos geben kann über die Situation im Iran, über all dem, was gerade da passiert und was in den letzten 4 Monaten passiert ist. Ich bedanke mich, dass ihr alle da seid oder sind. Und ja, ich dachte mir, was kann ich dann alles vortragen? Was soll ich denn alles vortragen, damit ich halt wirklich zeigen kann, wieso wieso all das, was gerade im Iran passiert, halt eben passiert. Und es wird immer wieder von diesem Ereignis gesprochen, was am 16. September passiert ist, und das ist auch richtig so, aber ich dachte mir, dass man das halt nicht so gut nachvollziehen kann, wenn man halt nicht weiß, was die Regierung sich in den letzten 43 Jahren halt geleistet hat, aber auch alleine in den letzten 3 Jahren. Deswegen habe ich so gedacht, dass ich ein bisschen mit der Geschichte von der Islamischen Republik anfange, eben ab dem Punkt, wo wir eine islamische Revolution hatten, und das dann mit den Geschehnissen von den letzten 4 Monaten dann und vor allem, was die ganzen Politiker und Politikerinnen so in den letzten 4 Monaten gemacht haben, dann beende. Frau, Leben, Freiheit, das ist unser Spruch für diese Revolution. Ich nenne es Revolution, weil es mittlerweile keine Proteste mehr sind, sondern eine Revolution, die gerade halt im Iran stattfindet. Und wie der Kollege da das gesagt hat, das ist auch die erste feministische Revolution weltweit. Da ist erstmal eine Übersicht, was ich erstmal erzähle, erstmal Historisches, dann ein paar Zahlen und Fakten dazu, ein paar Beispiele für Frauenrechte, dann natürlich über Mahsa Jina Amini, die letzten 4 Monate und Maßnahmen anderer Länder. Historisches. 1979 gab die Islamische Revolution, da kam Ayatollah Khamenei aus, also nicht aus Frankreich, er hat ja in Frankreich erstmal gelebt. Er ist ins Land gekommen, kurz davor hat natürlich der Schah das Land verlassen und seine Familie mitgenommen und natürlich viele andere Politiker haben das Land verlassen. Das war halt ein sehr, sehr wichtiger Moment, nachdem er in den Iran gegangen ist, weil es da niemanden gab, der an der Macht war und er war halt die einzige Person, die dann ab dem Punkt die Macht übernommen hat. Kurz darauf gab es schon die erste Krise, und zwar die Ölpreiskrise. Dadurch, dass wir halt eine Revolution hatten, gab es viele Förderungsausfälle und viele Probleme mit dem Export. Deswegen sind die Preise extrem gestiegen und sogar bis zu $38 pro Barrel gegangen. Und die iranische Bevölkerung musste natürlich darunter leiden, weil wir halt schon eine große Inflation, also eine höhere Inflation hatten. Und das war natürlich schon sehr, sehr schwierig, nachdem man so eine Revolution überstanden hat. Am 24. Februar gab es schon, beziehungsweise die Bildung des ersten islamischen Gerichts. Khomeini hat ein Gericht sozusagen gebildet und war die Macht dahinter. Er konnte entscheiden, wer da als Richter sitzt, wer was macht, und die Regeln waren dann ab dem Punkt die islamischen Regeln. Und er hat als Richter, als sozusagen als ersten Richter, den wir hatten, er ist auch sehr, sehr berühmt im Land, Sadeq Khalkhali heißt er, als Oberrichter sozusagen ernannt, und er hatte dann ab dem Punkt die Macht. Am 8. März gab es schon die ersten Proteste gegen die Kopftuchpflicht von Frauen. Das wusste ich tatsächlich selbst nicht. Als ich recherchiert habe, habe ich das halt zum ersten Mal gesehen und war halt erstaunt, dass es schon damals, also so kurz nach der Revolution, schon die ersten Proteste gegen Kopftuchpflicht gab. Aber woher kommen dann diese Proteste? Es gab eine große Änderung sozusagen im Gesetz, und übersetzt heißt das, also hieß das Gesetz Unterstützung der Familie. Und worüber war denn überhaupt das Gesetz? Die Themen waren halt das Heiraten, die Scheidung und vor allem die Rechten von der Frau. Bis zu dem Zeitpunkt gab es ein Mindestalter fürs Heiraten, das war für Frauen 18 Jahre alt und für Männer 20 Jahre alt. Aber ab dem Punkt, wo sie die Gesetze geändert haben, war das Mindestalter für Frauen 13 und für Männer 15. Danach kam natürlich Kopftuchpflicht, was natürlich für viele Frauen nicht akzeptabel war. Es kam von heute auf morgen die Regelung, dass man ohne Kopftuch nicht zur Arbeit gehen darf. Und als man am Tag danach zur Arbeit gegangen ist als Frau, durfte man halt nicht zu dem Arbeitsplatz gehen, weil man kein Kopftuch hatte. Und deswegen waren viele Frauen auf der Straße, eingeschätzt 5.000 bis 8.000, und haben dagegen protestiert. Eine noch interessante Regelung, die man ab dem Punkt hatte, durch diese islamische Regierung und durch das islamische Gericht, war diese Regelung, dass Männer mehrere Frauen haben dürften. Bis zu dem Zeitpunkt war es natürlich nicht erlaubt. Ab dem Punkt waren halt so 4 Frauen pro Mann erlaubt. Aber davor musste man halt nur, also der Mann musste nur vor dem Gericht beweisen können, dass er das, dass er sich das finanziell leisten kann. Ansonsten war das gar kein Problem. Am 7. April war die erste offizielle Hinrichtung des Premierministers damals, Amir Abbas Hoveyda, durch das islamische Gericht, und somit ging es los mit Hinrichtung und Töten und Terror, und das 43 Jahre weiter ist halt immer noch der Fall. Am 23. April im Jahr 1979 war die Gründung der Nationalgarde auf Befehl von Khomeini. Er hat sich gedacht, ja, die Armee hat gerade nicht so viel Macht, und was können wir machen, damit wir halt wirklich so Leute haben, die sich halt für die islamische Regierung, islamische Revolution einsetzen? Und da hatte die Antwort gehabt, die Nationalgarde. Und er war natürlich der Mensch, der sozusagen jedem was befehlen konnte, und sie haben alles gemacht, was er, also Khomeini, gesagt hat. Am 4. November ist was Großes geschehen, und das war die Geiselnahme und Besetzung der amerikanischen Botschaft. Die Beziehung zwischen dem Iran und USA war natürlich nicht so schön, wie man es gerne hätte. Und es gab halt mehrere Protesten jeden Sonntag und Montag vor der Botschaft. Und die Leute wollten, dass die Amerikaner sozusagen das Land verlassen. Und am 4. November war es schon soweit. Die sind halt über die Wände geklettert. Und da es halt viele Leute waren, konnten die Leute sich halt da drin nicht mehr wehren. Und sie haben sozusagen die amerikanische Botschaft eingenommen. Das waren 66 Leute, Diplomaten, die später halt so die Geiseln von dem Iran waren. Und das für 444 Tage. Am 4. November 1979 war der Rücktritt des damaligen Premierministers Barzagan aus Protest gegen all dem, was passiert war, nämlich die Geiselnahme und Besetzung der amerikanischen Botschaft. Aber die Frage ist, wieso haben Sie das auch so gemacht? Was wollten Sie denn haben? Sie wollten, dass die Regierung in Amerika den Schah ausliefert. Er war halt damals in Amerika und hat dort gelebt. Und das, was Sie wollten, war, dass die Amerikaner den Schah halt ausliefern. Was die Amerikaner noch dagegen unternommen haben, war sozusagen erstmal die Abschiebung von 4.000 Iranern und Iranerinnen, die halt keinen amerikanischen Pass hatten. 12 Milliarden Dollar aus der Stadtkasse würden natürlich eingefroren. Und sie haben Öl- und Gasimport gestoppt und haben wirklich alles versucht, damit der Iran einknickt. Aber das ist halt leider nicht passiert. Wie gesagt, die Förderung war ja, dass man halt den Schah ausliefert, und der Schah starb am 27. Juli 1980 und damit ist die Förderung natürlich halt ausgefallen. Am 22. September 1980 begann der Krieg zwischen dem Irak und dem Iran, und die Freilassung von den Geiseln ist am 20. Januar 1981 geschehen. Was der Iran da wollte, war natürlich, dass man die 12 Milliarden Euro erstmal Milliarden Dollar erstmal freigibt und dass sie halt die Stadt Teheran nicht bombardieren, aber auch keine Bombardierung bei der Ölindustrie. Und das haben die Amerikaner zugestimmt, und dann haben sie die 66 Leute zurückbekommen. Sie haben halt in der Zeit mehrmals versucht, einfach durch mehreren Einsätzen die Geiseln zu befreien. Das hat aber, wie gesagt, leider nicht geklappt, und deshalb hat auch die iranische Regierung alle 66 Leute überall im Land verteilt, damit man sie überhaupt nicht finden kann. Sie berichten von Folter, von mehreren unschönen Sachen, die sie erlebt haben, und diese Geschichte war natürlich sehr, sehr berühmt in der Zeit. Am 26. November war schon die Gründung von Basij. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht mal davon gehört haben. Basij ist eine inoffizielle Hilfspolizei, und die sind halt so, also die werden halt als paramilitärische Miliz sozusagen gesehen bei uns, und das ist freiwillig. Die Leute, die halt da aktiv werden, heißen Basijis, und damals nach der Gründung von Basij wusste natürlich nicht jeder, was das bedeutet, aber heute hat man halt eine klare Definition dafür. Und ein Beispiel, was man mit Basijis damals gemacht hat, war ja, dass man die als menschliche Minenräumer beim Krieg zwischen dem Irak und Iran halt sozusagen ausgenutzt hat. Ein paar Beispiele für Frauenrechte im Iran. Vergewaltigung vor Hinrichtung. Wenn eine Jungfrau hingerichtet werden muss, muss sie erstmal zwangsverheiratet werden und vergewaltigt werden. In der Öffentlichkeit, Verbot von Singen und Tanzen, keine Frau darf auf der Straße singen, tanzen, die Haare zeigen, Kopftuchpflicht natürlich, doppeltes Gewicht der Aussage eines Mannes vor Gericht im Vergleich zu der einer Frau. Wenn ein Mann irgendwas sagt, dann ist es halt so, und die Frau lügt immer. Die Männer haben das Recht, natürlich die Frauen zu schlagen und vergewaltigen in der Ehe, weil sie halt die Ehemänner sind. Bei der Scheidung kriegt so oder so der Vater sozusagen das Recht, die Kinder zu behalten, also Sorgerecht. Übertragung ist immer auf den Mann. Und Reiseerlaubnis, das, was auch sehr lustig ist, ist immer von dem Vater sozusagen übergegangen zu dem Mann. Und da haben wir die Mahsa Amini, die am 16. September gestorben ist, kurz vor ihrem Geburtstag, also sie war noch nicht mal 22 Jahre alt. Und dadurch sind die Proteste halt losgegangen. Sie war auf der Familienreise, dann gewaltsame Mitnahme durch Sittenpolizei und dann später, zwei Stunden später, musste sie ins Krankenhaus geliefert werden und zwei Tage später war sie schon tot. Also Berichte von der Polizei sagen, dass sie einen Herzinfarkt hatte und dann später einen Schlaganfall, aber die Familie hat bestätigt, dass sie kerngesund war und das nicht sein kann. Und es gibt halt Videos, die das halt bezeugen, dass man sozusagen ziemlich heftig auf ihren Kopf geschlagen hat. Die zwei Frauen sind die, die sozusagen für all den zuständig sind, weil sie das berichtet haben und dafür gesorgt haben, dass die Medien darauf aufmerksam werden und die Leute darauf aufmerksam werden. Und die sind beide gerade in Haft. Die letzten 4 Monate in Zahlen, nur mal so ganz kurz, sind Proteste in 125 Städte gewesen, 18.000 Inhaftierte, 393 Studierende davon sind Studierende, 145 Zivilisten, Zivilaktivisten, 42 Journalisten, 38 Frauenaktivistinnen und 26 Anwältinnen und Anwälte, 65 unter 18-Jährige. Und insgesamt sind 58 Hinrichtungsurteile sozusagen in Arbeit. Und insgesamt 508 Tote, darunter 70 Kinder. Und von diesen 500, von diesen 58, glaube ich, waren das bis jetzt 2 schon passiert von den Hinrichtungen. Daraufhin sind andere Minderjährige, unter anderem Nikosha Kayami, 17 Jahre alt, getötet worden. Dann Sardina Ismail Zadeh, 16 Jahre alt. Und zuletzt Kian Pefalak, der war 8 Jahre alt, der war mit seinem Vater in dem Auto, als sie das Auto zerschossen haben und ihn umgebracht haben. Man hat die Nikosha Kayami umgebracht, eine Woche später die Leiche abgegeben, die Leiche wieder geklaut, irgendwo begraben und der Familie Bescheid gesagt, wo die Leiche liegt. Bei ihr war es auch nicht anders und sie hat sich bei den Protesten beteiligt und man hat sie so hart geschlagen, dass sie direkt verblutet ist und gestorben ist. Und die drei waren halt extrem bekannt im Land wegen der tragischen Geschichte. Und bei ihm, was sehr, sehr tragisch war, dass sein Vater direkt halt im Koma war und nichts davon wusste, bis vor 2 Wochen. Er wusste nicht mal, dass sein Sohn tot ist. Und es gibt extrem herzzerreißende Videos von dem Moment, wo er das erfährt. Und dann kommen weitere dazu. Das sind Tausende von Menschen, die umgebracht worden sind und das sind nur ein paar davon. Dagegen aber die Kinder von Regierungsleuten, denen geht's gut. Die leben außerhalb des Landes, in Europa, Amerika und Kanada, genießen das Leben. Die Studiengebühren werden aus der Staatskasse bezahlt. Letztens kam ein Bericht raus, dass für eine einzige Person, die 3 Jahre Jura studiert hat, $282.000 bezahlt worden sind. Und das ist nur eine Person. Die Mädels von den Mullahs, wie man es auf den Bildern sieht, haben natürlich keine Einschränkung. Sie müssen keine Kopftücher tragen. Da spielt Hijab keine Rolle mehr. Alkohol ist erlaubt. Man kann das Leben genießen. Und alles andere ist aber nur für Frauen im Iran relevant. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr berühmten Arbeiter sozusagen, Sohn. Der Tumaj ist ein sehr, sehr berühmter Rapper bei uns, der sehr viele regimekritische Texte geschrieben hat und an landesweiten Protesten teilgenommen hat. Man hat ihn natürlich inhaftiert und gefoltert und er ist halt immer noch in Haft. Sein Urteil ist Muharrebe, das bedeutet Verdorbenheit auf Erden und Krieg gegen Gott. Und man erwartet, dass er bald hingerichtet wird, aber das hoffen wir erstmal nicht. Und der nächste ist Ashkan Morovati, ein Kampfsportler, durch Nationalgarde auf der Straße erschossen, später gefoltert. Sein Zustand war so schwer, dass er auf jeden Fall ins Krankenhaus gebracht werden musste und freigelassen werden. Und das, was jetzt in den letzten 4 Monaten passiert ist, ist unter anderem Vandalismus, dass die Leute halt die, das ist halt Qasem Soleimani, der, von dem ich erzählt habe. Sie haben das mit Blut beschmiert als einfach ein Zeichen. Zahllose landesweite Streiks sind dazu gekommen. So auf dem einen Bild sieht halt unser Bazar an einem normalen Tag aus und das andere Bild daneben ist halt das Bild, während sie halt einen Streik hatten. Es gibt auch internationale Solidarisierung und als Zeichen schneidet man immer die Haare ab. Vielleicht hat man das auch im Internet gesehen. Die Prominente haben sich eingeschaltet natürlich und haben genau dasselbe gemacht. Die Frauen haben die Kopftücher abgenommen, unter anderem Talana Al-Dusti. Sie ist eine sehr bekannte Schauspielerin im Iran und hat mehrere Preise gewonnen weltweit. Und es gibt, auf dem Bild sieht man es auch, 606 Unterschriften dafür, dass man sie freilässt. Sie hat den Kopftuch abgenommen und Jane Jian Azadi auf den Zettel geschrieben. Dazu kommt Elnaz Jekabi, sie ist Kletterin und hat ohne Kopftuch bei Asien, also Meisterschaften mitgemacht. Sara Khadem ist die nächste, die in den letzten 2 Wochen war das, glaube ich. Sie ist Schachspielerin und halt bei Schach-WM ohne Kopftuch gespielt. Auch Unterstützung durch männlichen Prominenten. Ali Khadim ist ja ein ehemaliger FC Bayern-Spieler, Ali Dai, die sind halt sehr beliebt im Land und sie posten jeden Tag regimekritische Sachen und unterstützen die Revolution da, wo sie halt können. Es gab Proteste an den Universitäten. Genau dasselbe, was ich halt erzählt habe, ist nochmal an der Sharif University, also Universität, passiert. Sie haben die Studenten eingeschlossen, mit Tränengas beworfen und viele waren dabei halt verletzt. Es gibt die Unterstützung von Hackergruppe Anonymous und sie haben viele Videos und Sachen veröffentlicht, die halt natürlich nur der Regierung gehören. Und dadurch hat man natürlich viele Infos bekommen, was die Regierung macht, was sie beobachten und was sie halt generell machen. Die Regierungsmaßnahmen zur Verhinderung von Protesten, sie versuchen das ja immer wieder mit Ablenkungsmanöver natürlich. Am 30. September war der blutige Freitag in Sahedan. Da haben sie ungefähr 100 Leute umgebracht, weil sie sie halt während sie gebetet haben, so erschossen haben, darunter viele Kinder. Dann waren Schüsse und Feuer in Evin-Gefängnis. Das war ja auch überall hier in den Nachrichten in Teheran. Und dann noch ein Terroranschlag in Shiraz, Shahjalal. Das ist halt was sehr, sehr religiös, also ein religiöser Ort. Und da haben sie auch jemand reingeschickt und dann haben sie gesagt, dass es halt die Terrorgruppe IS war. Und sie haben dann später, also die IS-Gruppe hat sich dazu geäußert und meinte, nee, das waren wir nicht. Also so schlimm sind wir immer noch nicht. Im November waren die WM-Fußballspiele. Sie haben das total politisiert und durch diese Einladung von dem Präsidenten haben sie die Nationalmannschaft sozusagen eingeladen und dafür gesorgt, dass viele Leute halt sich aufgeregt haben, damit sie halt wieder abgelenkt sind und an Fußball denken. Und danach haben sie versucht, durch Normalisierung der Situation in Ghatar, durch viele Frauen, die ohne Hijab rumgelaufen sind, mit kurzen Kleidern zu sagen, dass die Regierung nicht so schlimm ist, wie man es behauptet. Und am Ende war die Niederlage bei den beiden Spielen. Also der Iran hat gegen Amerika und England gespielt. Natürlich zwei Länder, die halt auch sehr, sehr schwierig sind für den Iran. Und darauf gab es halt natürlich freudige Proteste, weil die Bevölkerung nicht wollte, dass die Mannschaft gewinnt. Und dann gab es schon die erste Hinrichtung von den Protestierenden. Und das war Mohsen Shekari. Sein Urteil ist wieder Mohalebe, so wie bei Toumadge. Und das war am 8. Dezember und am 12. Dezember war schon der zweite dran, Majid Reza Rahnavard, und er wurde aus demselben Grund hingerichtet. Und gestern und heute kamen auch die Berichte, dass zwei andere gerade darauf warten, hingerichtet zu werden. Am 14. Dezember war der Rauswurf von dem Iran aus UN-Frauenrechtskommission. Ja. Der Dollarpreis ist gestiegen, erstmalig über 40.000 Toman. Das heißt, ein Dollar kostet bei uns 40.000 Toman. Und das gab es bis jetzt in der Geschichte halt nicht. Es gab dafür weltweite Proteste, die von ihm, er heißt Hamed Esmailion, er hat seine Familie bei dem Flug verloren und seitdem engagiert er sich so extrem für die Bevölkerung und gegen die Regierung. Und am 22. Oktober war ja die größte Demonstration sozusagen in Berlin und dabei waren 100.000 Leute dabei. In anderen Städten wie Tokio, Sydney, Budapest und etc. gab es auch wirklich tausende Protesten und wie man es vorhin erwähnt hat, gibt es am Sonntag schon die nächste. So, was haben die anderen Länder dagegen gemacht? Kanada, sie haben die Abstimmung gegen parlamentarische Beziehungen zur Islamischen Republik, Einstufung der Revolutionsgarde als Terrorgruppe, Einreiseverbot für mehr als 10.000 Mitglieder der Revolutionsgarde, Sanktionen gegen Basij und Sittenpolizei, scharfe Kritik gegenüber iranischer Regierung und Forderung der Freilassung von iranischen Protestierenden mit kanadischem Pass. EU, restriktive Maßnahmen, das waren Einreiseverbote natürlich und Einfrieren von Vermögenswerten, Verkaufsverbot von Ausrüstung für Überwachung des Telefonatverkehrs in den Iran, was tatsächlich auch sehr viel Aufsehen hatte, weil eine Firma in der Nähe von Hannover war das, glaube ich, das total unterstützt hat und sozusagen für die Unterdrückung von dem Internet im Iran aus Deutschland gesorgt hat. Und deswegen haben sie extra diese Regelung gemacht. Unterschiedliche Sanktionen, und betroffen davon sind 126 Personen und 11 Organisationen. Und darunter sind halt Leute wie Brigadegeneral Qiyumas Heydari aufgrund seiner Rolle bei brutaler Unterdrückung der Proteste, staatlicher iranischer Fernsehsender Press TV aufgrund von Produktion und Ausstrahlung gezwungener Geständnisse, Leiter der iranischen Cyberpolizei, iranische Innenminister, Provinzleiter der iranischen Strafverfolgungskräfte und Befehlshaber der Bodentruppen der iranischen Armee. Es gibt einen Trend. Ich wollte meinen Vortrag mit was unter anderem Lustigem beenden. Die Mullahs tragen ja das weiße Ding, das heißt halt Turban. Und die Frauen sind der Meinung, wenn sie nicht das tragen können, was sie halt wollen, sollen die Mullahs das auch nicht machen. Und deswegen gibt es einen Trend, dass die Leute vor einem Frauen durch die Straßen laufen und an Mullahs vorbeigehen und einfach das fliegen lassen.
Menti Salis. Gemeinsam psychisch gesund.